Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich würde gerne noch mal kurz beten. Vater im Himmel, wir wollen dich bitten, dass du jetzt zu uns redest, dass du meine Worte segnest, dass du unser Hören segnest und dass du wirklich auch in unsere Herzen reinsprechen kannst und den Glauben wecken kannst und Mut gibst und uns Trost gibst, wenn wir das brauchen oder eine Ermahnung, wenn es nötig ist, dass wir heute einfach wieder wachsen in der Beziehung mit dir. Darum bitten wir dich. Amen. Ja, ganz ruhig schon anfangen mit dem Nö, das Nächste. Ja, genau. Kennt ihr, ne? Ich habe mir so gedacht, also, dass das Leben ist eigentlich wie ein Würfel. Ein Würfel hat ja nun, also so ein Würfel, so ein klassischer Würfel hat mal 6 Seiten. Es gibt auch andere Würfel mit 9, mit 12, unterschiedliche Würfel gibt es ja. Das ist eigentlich egal. Leben ist wie ein Würfel mit mehreren Seiten. Man sieht immer eine Seite ganz besonders. Und wir mögen verschiedene Seiten ganz besonders. Also beim Spiel, wenn man würfelt, mag man meistens, bei den meisten Spielen ist das so, die hohen Zahlen, also die hohen Augen, sagt man ja, gucken einen ja so Augen an. Also 6 Augen zum Beispiel bei so einem klassischen Würfel, das mögen wir immer gerne. Und am besten, wenn wir 2 Würfel haben, so ein Paschwürfel und so, möglichst viel, möglichst, dass wir weit vorankommen mit unserem Figürchen, mit unserem Püppchen, weit vorangehen. Es gibt ja andere Seiten, die mögen wir nicht so gerne. So eine 1. Die ist meistens ein bisschen, naja, ist nicht so viel wert. Und so ist das im Leben eigentlich auch. Also man kann den Würfel drehen und betrachten, wie man will. Man sieht meistens so 1, 2, maximal 3 Seiten. Und die anderen Seiten bleiben einem immer wieder verborgen. Und man sieht sie nicht. Man weiß, die gibt es. Aber man sieht sie nicht. Weiß ganz genau, also die Vorder- und die Rückseite so, ne, sind mal 7. Aber man sieht sie nicht. Wenn hier oben eine 5 ist, ist unten eine 2. Klar. Aber ich sehe sie nicht. Sie ist mir verborgen. Ich sehe immer nur die 5. Das Leben ist wie ein Würfel, habe ich mir überlegt. Die eine Seite, die spricht mich ganz besonders an. Schöne Seiten, die 5 und die 6. Freude im Leben, Freunde. Freunde zu haben, das spricht mich an, da freue ich mich in meinem Leben drüber. Es ist sehr gut, wenn man Freunde hat und wohl dem, der Freunde hat. Und es ist zu bedauern, derjenige, der keine Freunde hat, der keinen Menschen hat außerhalb der Familie, zu dem er sich hinwenden kann. Das ist sehr schade. Und wenn die Frage, bin ich auch ein Freund und nicht nur habe ich Freunde, sondern bin ich auch ein Freund. Das ist natürlich auch die andere Frage. Oder eine gute Familie zu haben, eine gute Kindheit gehabt zu haben oder zu haben. Gut, jetzt sind keine Kinder unter uns, aber das ist auch eine tolle, hohe Zahl ist das. Da freuen wir uns drüber. Glück zu haben im Leben, Frieden zu haben, tolle Gemeinschaft mit Leuten zu haben. Das ist schön, das sind hohe Zahlen. Seiten, die wir uns immer gerne anschauen, die wir gerne erwürfeln wollen. Aber es ist auch ganz klar, das sind ja nicht die einzigen Zahlen, das sind nicht die einzigen Seiten im Leben, die wir haben. Wir haben eben auch die Seiten, die wir nicht so gerne sehen. Und das, da brauche ich nicht viel Lebenserfahrung für, das wissen schon Kinder, dass es schöne Seiten im Leben gibt, ein Schokoladenpudding, und nicht so schöne Seiten, ein Spinat oder so. Es gibt immer Schönes und nicht so Gutes. Es gibt immer, der Papa lobt einen und das nächste Mal die Mama schimpft. Andersrum. Es geht immer, ist das eine wie das andere. Das wissen Kinder schon, das wissen wir alle, das ist, wir Eulen nach Athen tragen, aber wir müssen uns dessen schon bewusst sein, das brauchen wir nicht besonders klug für sein. Ich sehe das in der Bibel auch immer wieder. Es gibt die einen Seiten und es gibt die anderen Seiten. Und deswegen liebe ich die Bibel auch so sehr, die biblische Geschichte gerade so sehr. Sie zeigt uns das eine wie das andere. Schon in den ersten Seiten der Bibel fängt das an. Wenn ich aufschlage, es ist alles toll gemacht, heißt es dann da. Das ist die Schöpfungsgeschichte. Gott macht die Erde. Und sieh, es ist alles wunderbar und alles gut. Und nachher, am Ende heißt es dann, alles sehr gut gemacht. Schön. Sie freuen sich und sie, Adam und Eva gehen so durch den Garten Eden spazieren. Das ist alles schön. Eine Seite später fängt es schon an. Dann geht schon gerade so ein Riss dadurch. Und dann verstecken sie sich vor Gott. Kapitel weiter, wunderbar, Kinder werden geboren. Ich glaube, das ist das größte Glück im Leben eines Menschen, wenn er Vater oder Mutter wird. Das ist das Schönste. Und 5 Zeilen später fangen die beiden schon an, sich zu streiten. Und der eine haut den anderen den Kopf rein. Das waren ja 5 Zeilen, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann geht es immer weiter. Und es sind immer diese Sonnenseiten des Lebens und die Schattenseiten des Lebens. Und sie gibt es halt beide. Und wir wünschen uns immer mit dem Würfel die schönen Sonnenseiten herbeigewürfelt. Aber die Bibel ist ehrlich. Sie sagt, es gibt Sonnenseiten, tolle Seiten, und es gibt Schattenseiten. Die gibt es auch. Es gibt hoch in Beziehungen und es gibt tief in Beziehungen. Gerade 1. Mose, die ganzen Erzvätergeschichten, die sind alles Beziehungsgeschichten und alle mit Hochphasen und dann fällt es wieder runter. Es ist egal, ob das bei Abraham und Sarah ist, dann kommt da die andere Frau noch dabei und es geht immer hoch und runter, dann Gutes und Negatives. Das ist so schön an der Bibel, das ist kein Groschenroman, wie man früher gesagt hat, oder so ein billiger Roman, wo alles dann nachher so rosarot und schön ausgeht und so ist das Leben halt eben nicht immer. Gerade das ist ein Grund, warum ich die Bibel so mag, weil sie so ehrlich ist, weil sie mir so ehrlich sagt, so ist das Leben. Und ich erfahre es ja auch, ich habe es gerade eben gesagt, das wissen Kinder schon, dass es solche Seiten wie solche Seiten gibt. Und du weißt das und ich weiß das, jeder von seinem Leben, dass es schöne Seiten gibt und es gibt nicht so schöne Seiten. In den letzten Monaten, ich habe nochmal nachgezählt, ist knapp 12 Predigten über den Jeremia gehalten, habe ich. Ja, da habe ich dann, das kannst du weitermachen, das Bild von dem Rembrandt mir nochmal hergenommen. Das war eine ganze Zeit hier vorne immer aufgeschlagen. Jetzt ist zwar Jeremia aufgeschlagen, ist aber ein anderes Bild. Heute Morgen ein bisschen spät, sonst hätte ich das noch schnell umgeschlagen. Ja, Jeremia. Jeremia beklagt die Zerstörung Jerusalems. Das ist von Rembrandt. Und eigentlich hat das keine genaue Unterschrift oder Bezeichnung, aber so sagen die Kunstwissenschaftler und die Kunstexperten, das soll Jeremia sein. Im Hintergrund der Tempel und wo das Feuer brennt, dann da, wo es da hinten so ein bisschen hell ist, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ansonsten guckt euch das nachher mal in der Bibel an. Jeremia beklagt die Zerstörung Jerusalems. Jeremia hat 5 Lieder geschrieben. 5 Lieder, ja, er hat Lieder geschrieben. Ich habe gerade ein schönes Lied gesungen. Jeremia hat 5 geschrieben, selbst geschrieben. Aber das sind nicht solche, die wir gerne singen. Das sind Lieder, die können wir vielleicht nachempfinden, aber wir singen sie nicht. Wir mögen sie nicht. Das sind Lieder, ich habe aufgeschrieben, nicht Lieder in schönen, kraftvollen, vorwärts treibendem Dur und auch nicht nur im Moll, sondern vielleicht im Moll-Moll, wenn es sowas gäbe. Richtig, niedergeschlagene, traurige Lieder, Klagelieder. Klagelieder, melancholisch, nachdenklich. Mit nur ganz, ganz wenigen einzelnen Lichtblicken oder Lichtscheinen, die so aufblitzen. Mittendrin mal ganz kurz und dann geht's gerade wieder runter. Und gerade wieder in das Melancholische verschwindend. Wie kommt das? Jeremia beklagt die Zerstörung Jerusalems. Ihr habt ja die Geschichte sicher noch im Kopf. Jerusalem wurde erobert von Nebukadnezar. Eine Eroberung einer Stadt, das kann man so schnell daher sagen. Aber was heißt das eigentlich, Eroberung einer Stadt? Die uneinnehmbare Stadt Jerusalem, so galt sie. So sagt man, was ist eine uneinnehmbare Stadt mit Fest, mit dicken Mauern und irgendwann fällt es doch. Ich habe mich da so überlegt, wie ist das? Ich habe mich da so an diesen Film Herr der Ringe so, wo dann eine Stadt, eine Festungsanlage eingenommen worden ist. Und was heißt das? Das heißt Feuer, das heißt fallende Mauern, einstürzende Türme, das heißt weinende Kinder, das heißt marodierende Soldaten, die alles niedermachen, dein Haus niederbrennen, einreißen, deine Habseligkeiten mitnehmen, Frauen, die vergewaltigt werden, geschunden werden, Alte, die gequält werden, die geschlagen werden. Das ist, eine Stadt wird eingenommen. Und genau das ist damals 586, 87 passiert vor Christus, als Jerusalem eingenommen worden. Das ist nicht, man sagt das so schnell daher. Nein, das ist ein tiefes Erlebnis. Alles bricht zusammen. Familien, keiner konnte dann sagen, nee, in meiner Familie ist nichts passiert. In allen Familien ist was passiert. Überall sind Menschen gestorben. Überall, ganze Stadt wurde platt gemacht. Der Tempel wurde platt gemacht. Alles. In jeder Familie war Unglück. Krieg. Krieg ist zu keinen Zeiten der Weltgeschichte mal was Gutes gewesen. Eigentlich nicht. Krieg bis in die heutige Zeit hinein, bringt eigentlich immer nur Unglück. Mindestens auf einer Seite. Und dann ganz massives Unglück. Und manchmal ist das Unglück so groß, dass es eigentlich gar keinen richtigen Gewinner gibt und nur Tote oder fast nur Tote, bis man sich dann ergibt und einfach auseinandergeht. Und was hat man gehabt? Krieg ist nichts Gutes. Die Folgen sind immer dramatisch. Rembrandts Jeremia sitzt auf den Trümmern der eroberten Stadt Jerusalem, der Hauptstadt Judas, seinen Kopf nachdenklich mit der Hand stützend. Nachdenkend, was hat er wohl gedacht? Überlegt man. Wie konnte das alles passieren? Er hat mehrere Jahrzehnte gepredigt und nicht nur er. Andere Propheten haben gepredigt und gesagt, kehrt doch um, kehrt zu Gott um. Bekehrt euch wieder zu Gott, schmeißt die Götzen raus. Hört nicht auf diese falschen Propheten, hört auf den wahren Gott. Warum? Wie konnte das nur so passieren? Warum wurde nicht geglaubt? Wie ist das eigentlich, also das habe ich mir das vorgestellt, als ich dieses Bild mir nochmal angeschaut habe, wie ist das mit den Verheißungen, mit den ewigen Verheißungen Gottes? Er hat sie doch gegeben für sein Volk. Na gut, das Volk war, aber es sind doch ewige Verheißungen. Oder Gedanke, der vielleicht auch kommen konnte, wie kann man all das Unglück erfassen? Wie kann ich das tragen? Wie können andere das tragen, die noch übrig geblieben sind? Und dann der Tempel, der in Trümmern liegt, kaputt gemacht, zerstört. Und der Tempel ist nicht einfach nur Tempel, wie unser Gemeindehaus. Es ist ein Gemeindehaus, es ist ein Haus. Für das Volk Juda oder für die Israeliten war es mehr. Der Tempel ist die Wohnung Gottes. Der Tempel ist der Ort, an dem Gott den Menschen begegnet ist. Zerstört. Wie ist das jetzt mit der Gottesbeziehung, wenn der Tempel kaputt ist? Alles kaputt? Ist Gott kaputt? Gibt es Gott überhaupt? Ist er gestorben? Manche Theologen haben nach dem Zweiten Weltkrieg das gedacht, Gott ist tot. Wer das zulassen kann? Wie geht das? Das Land der Verheißung, eingenommen, verbrannt, in der Hand von Heiden. Also muss ich das mal so versuchen, rein zu versetzen. Und dann versteht man vielleicht auch so ein Bild. Nachdenklich, weinend, klagend, Jeremia hat fünf Lieder geschrieben. Und das sind gedichtete Lieder. Und ich habe das mal gedacht, verdichtet. Gedicht ist eigentlich verdichtete Gedanken. Nachgedacht und verdichtete Gedanken. Extra nicht einfach dahingeschriebene Gedanken. Verdichtete Gedanken und Gefühle. Fünf Lieder. Und das sind die fünf Kapitel aus dem Buch der Klagelieder. Das Buch der Klagelieder wird üblicherweise, nicht von allen, aber von den meisten, dem Jeremia zugeschrieben. Über die Form möchte ich jetzt nicht viel sagen, das wäre was für die Bibelstunde vielleicht. Ich möchte einfach einiges über das mittlere Lied, das ist dann das Kapitel 3, klar, von 5 in die Mitte die 3, mit seinen relativ kurzen Versen oder Strophen könnte man auch sagen, da möchte ich euch einiges vorlesen. Und jedes Kapitel, also jedes Lied hat irgendwie einen anderen Schwerpunkt. Und dieses mittlere Lied, das ist ein Schwerpunkt, da öffnet Jeremia die Tür zu seinem Herzen, wie es in ihm selber aussieht. Kapitel 1 geht so um Jerusalem, Kapitel 2 so um Gottesbeziehung. Kapitel 3 öffnet er sein Herz und macht einen Blick frei, wie es in ihm aussieht. Das lese ich euch mal vor. Ich lese heute mal nicht nach der Elberfelder, sondern nach einer anderen Übersetzung, die ich eigentlich ganz schön fand. Ich bin ein Mensch, der das ganze Elend, das der Zorn des Herrn bringt, ansehen musste. Er trieb mich in die Finsternis und ließ mich ohne Licht gehen. Ja, er hat sich gegen mich gewandt. Alle Tage erhebt er seine Hand. Er hat meinen Körper und meine Haut altern lassen und mir die Knochen zerschlagen. Er schloss mich ein und umgab mich mit Gift und Leid. Er hat mich in die Finsternis geschickt wie einen, der schon tot ist. Er hat mich eingemauert, sodass ich nicht entkommen kann. In Ketten hat er mich gelegt. Auch wenn ich schreie und um Hilfe rufe, verschließt er seine Ohren vor meinem Gebet. Er hat mir den Weg mit Steinquadern vermauert, hat meine Pfade unpassierbar gemacht. Aus dem Versteck hat er mir aufgelauert, wie ein Bär oder ein Löwe. Er ließ mich vom Weg abkommen, hat mich zerrissen, einsam liegen lassen. Er hat seinen Bogen gespannt und mich für den Pfeil zur Zielscheibe gemacht. Die Pfeile aus seinem Köcher schoss er tief in mein Herz. Mein eigenes Volk macht sich über mich lustig. Den ganzen Tag lang singen sie ihre Spottlieder. Er hat mich mit Bitterkeit erfüllt. Er ließ mich seinen bitteren Wermutkelch leeren. Auf Stein hat er mich mit den Zähnen beißen lassen, in den Staub hat er mich gedrückt. Meine Seele hat er vom Frieden verstoßen, was Glück ist, habe ich vergessen. Stattdessen muss ich sagen, mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Denke doch an mein Lied und an meine Verlassenheit, an die Bitterkeit und an das Gift. Immer wieder erinnert sich meine Seele daran und ist niedergeschlagen. Dennoch will ich mir dies zu Herzen nehmen. Das will ich hoffen. Soweit erstmal. Geht gleich noch weiter. Nebukadnezar hat die Stadt zerstört. Und es war die logische Folge der Abkehr des Volkes und der Obersten des Volkes von Gott. Und immer wieder wurde das gepredigt. Ich habe es gerade schon gesagt. Und immer wieder hat Jeremia, jahrzehntelang hat Jeremia das gepredigt und gesagt, kehrt euch um, ansonsten kommt von Norden der neue König, das neue Reich. Und es wird euch überrollen und es wird alles kaputt machen und wird euch gefangen führen und in ein anderes Land verschleppen. Jahrzehnte wurde das gesagt. Und man hat nicht auf ihn gehört. Man ist nicht zu Gott zurückgekehrt. Und die Propheten, und ich sage die Propheten, Jeremia ist nicht der einzige Prophet, haben das immer wieder gesagt, immer wieder verkündigt. Es ist nichts passiert. Es ist nicht nur ein politisches Ereignis, was da passiert ist mit der Zerstörung Jerusalems. Es ist eine Katastrophe passiert, die Zerstörung des Tempels. Beziehung zu Gott, Gott verstummt. Die Frage dann, hat Gott mich verlassen? Jeremia war doch einer von denen, die an Gott geglaubt haben, einer von den Treuen. Auch er muss es mittragen. Zweifel an Gott überhaupt? Vielleicht auch Zweifel? Vielleicht ist Nebukadnezar ja stärker als Gott. Gedanken, die kommen können und die ich jetzt so aus diesem Text mit rauslese. Wie ich vorhin gesagt habe, die Klagelieder sind Dichtung. Ich habe das immer so auch gelesen mit Pausen, das hatte so seinen Grund, weil das auch in der Dichtung so seinen Grund hatte. Es ist genau formuliert. Jeremia hat sich genau überlegt, welche Worte wähle ich und fügt sie so zusammen. Das ist nicht einfach so dahergeschrieben, wie man irgendwie etwas dahergeschreibt. Es ist nicht irgendwie ziellos geschrieben. Es ist nicht irgendwie ein Gejammere oder so. Es ist eine Klage. Es ist eine ganz bewusste Klage. Lest euch das Kapitel ruhig noch zu Hause durch. Und fragt euch. Ich habe es ja gelesen. Wo ich es gerade noch mal gelesen habe, ich dachte, was passiert hier? Was sagt er? Das ist alles Dinge, die gar nicht stimmen. Er sagt Dinge von Gott, die eigentlich so nicht stimmen. Aber das ist in seinem Herzen drin. Und er sagt es einfach. Hat Gott ihn verlassen? Stimmt das? Nein, Gott hat ihn nicht verlassen. Es sind seine Gefühle. Es sind seine Empfindungen, dass er denkt, er ist von Gott verlassen. Er ist natürlich nicht von Gott verlassen. Beim Lesen merkt man das sofort, dass da was nicht stimmt. Deswegen sagte ich ja gerade, lest euch das zu Hause doch mal durch. Es ist nicht so ein runtergeschriebenes Wort, sondern ganz bewusst gesetzte Worte. Warum? Wir kommen gleich noch auf dieses Aufblitzen. Das lese ich euch gleich auch noch vor. Jeremia zweifelt und verzweifelt an Gott. Es ist ehrlich, was er hier schreibt. Er verzweifelt richtig an Gott. Zumindest mal eine Zeit lang. Er fühlt sich von Gott verlassen. Und Gefühle sind nicht unbedingt Tatsachen. Aber Gefühle sind stärker oft als Tatsachen. Und Gefühle reißen einen runter. Ganz anders als Tatsachen. Einen hochziehen. Das ist so mit den Gefühlen. Das ist das Schlimme an den Gefühlen. Die sind gut, sind von Gott gegeben, aber es ist schlimm, weil sie so viel Kraft haben, weil sie einen so sehr in den Griff nehmen können und uns wirklich, also negativ in den Griff nehmen können, auch positiv auch, aber auch natürlich negativ. Ja, gegen Gefühle, Hirngespinste kommt man nicht an, auch nicht mit den allerbesten Argumenten. Wer schon mal mit jemandem gesprochen hat, der sehr tief ist, unten ist, der weiß das, wie schwer es ist, jemanden rauszuziehen. Mit Argumenten ist es ganz, ganz schwer. Mit dem, du weißt doch, kommst du da nicht weiter. Meistens nicht. Die Klagelieder, warum hat Jeremia das geschrieben? Was können wir von diesen Klageliedern eigentlich lernen? Wir können etwas lernen. Wir sollten etwas lernen. Wir dürfen etwas lernen. Wir dürfen sehen, dass wir auch Gott unsere Gefühle sagen dürfen. Wir dürfen lernen, dass wir Gott anklagen dürfen. Das dürfen wir. Gott hält das aus. Wir dürfen alles sagen, alles ohne Scheu und Scham dürfen wir ihn sagen in unserer Gebetszeit. Natürlich, Gott hält das aus. Gott Wenn er das nicht aushalten würde, wäre er nicht Gott. Wenn er selber darunter zerbrechen würde, unter meiner Schuld, unter meinem Zweifel, unter meiner Gottlosigkeit, unter meinen tiefen Gefühlen, dann wäre er doch nicht Gott. Natürlich dürfen wir ihm das sagen. Wir sollen offen sein, ehrlich sein, authentisch sein, nicht ein frommes Gesicht aufsetzen. Und wenn es einem schlecht geht, dann dürfen wir sagen, mir geht's schlecht, Gott. Und wenn ich zweifle, dann darf ich sagen, Gott, ich zweifle, ich kann das nicht sehen, ich weiß nicht, ob das richtig ist mit dir. Kann ich sagen. Natürlich kann ich das sagen. Gott hält das aus. Gott hält unsere Gefühle aus. Er ist größer. Das Leben ist wie ein Würfel, verschiedene Seiten. Bei jedem von uns liegt irgendwie die eine Seite mal oben und dann eine andere Seite. Wir wünschen uns meistens die 6 oben, aber manchmal liegt auch nur eine 2 oben. Ich habe mir so gedacht, das letzte Jahr war für viele auch ein schwieriges Jahr, oder die letzten 1,5 Jahre. Viel Angst, Angst vor Krankheiten, vielleicht auch Krankheit. Es sind viele Dinge kaputt gegangen, Beziehungsverluste. Was ist das so schlimm? Wenn Beziehungen auseinanderbrechen, Freundschaften auseinanderbrechen, weil man vielleicht unterschiedliche Meinungen hat oder weil man sich nicht mehr sieht oder warum auch immer. Es sind viel zerbrochen, viele Beziehungen, wo ich weiß, dass die zerbrochen sind. Und wie schlimm ist das? Ich habe vorhin gesagt, es ist nichts so wichtig, oder nur nichts, aber es ist so wichtig, gute Freunde zu haben, Beziehungen zu haben. Und wenn etwas zerbricht, wie schwierig ist das? Wie sehr zieht einen das runter? Viel ist zerbrochen. Viele Menschen waren einsam und sind immer noch einsam. Manche Menschen haben Selbstzweifel in dem letzten Jahr gehabt. Und manche haben auch Glaubensnot gehabt. Vielleicht auch die verlorene Nähe zu Gott empfunden. Und wenn so eine 1 oder eine 2 bei dir mal oben ist, dann können wir lernen aus dem Text heute und aus den anderen Liedern, diesen 5 Liedern, schreib doch selber mal ein Klagelied auf. Mach das doch. Schreib selber ein Klagelied. Also nicht einfach nur deine Gedanken aufschreiben oder deine Gefühle aufschreiben, sondern mach, so wie Jeremia das gemacht hat, ein Gedicht daraus. Verdichte das. Mach dir Gedanken darüber, über deine Gefühle. Mach dir Gedanken über, sag dir das, schreib es auf. Aufschreiben ist ja nichts anderes wie sagen. Mach es deutlich. Überleg dir das. Und füge das neu zusammen und verdichte das und dann schreib es einfach hin. Und dann lest dir das durch. Es könnte eine Hilfe sein. Mach es dir bewusst. Was du empfindest, was war, was vorher gewesen ist und was nachher gewesen ist, wie es sich entwickelt hat, wie es jetzt ist, in welcher Position oder welcher Situation du jetzt stehst, schreib es auf, verdichte es, mach dir also mal ganz genau Gedanken, was du verloren hast oder was du verloren, oder was du glaubst verloren zu haben hast. Ja, woher kommt das eigentlich? Woher kommt dein Schmerz? Woher kommt dein Unglaube? Woher kommt dieses alles? Mach dir Gedanken darüber und schreib es auf in verdichteter Form. Das ist nämlich nichts anderes, als dass man anfängt, etwas zu verarbeiten, wenn man sich Gedanken macht darüber. Und verarbeiten ist so wichtig. Etwas rauszulassen ist so wichtig. Etwas rauszulassen, aufzuschreiben oder danach vorzulesen jemanden vielleicht, ist so wichtig. Es ist wie ein Ventil. Ein Ventil, wenn immer mehr auf. Du musst, irgendwann wird es immer dicker, und dann musst du das Ventil drücken, damit es mal rausgeht. Damit es nicht anfängt zu zerbersten, kaputt zu gehen. Drück das Ventil und lass es mal raus. Den Überdruck ablassen. Wenn man das nicht tut, wenn man das immer für sich selber behält, dann wird man verbittern und versauern. Davon spricht die Bibel an vielen, vielen Stellen. Also rauslassen damit. Ich lese mal Vers 19, 20, 21. Das sind immer so Dreierverse, sind das. Denk doch an mein Leid und an meine Verlassenheit, an die Bitterkeit und an das Gift. Immer wieder erinnert sich meine Seele daran und ist niedergeschlagen. Dennoch will ich mir dies zu Herzen nehmen, das will ich hoffen. Die Erinnerungen, die kommen immer wieder hoch. Die Erinnerungen nehmen meine Gedanken gefangen. Die Erinnerungen können aber auch sein, wenn ich sie nicht verarbeite, wie ein Krebsgeschwür, wie eine Krankheit. Müssen verarbeitet werden. Und oder wie ein Strudel, habe ich mir überlegt. Sie kommen immer wieder. Man dreht sich immer wieder. Man kommt immer wieder an der gleichen Stelle aus. Nur ein wenig weiter unten. Und noch ein wenig weiter. Bis man dann irgendwann flupp in den Ausguss abgeht. Ich denke mal, so eine Badewanne oder so, das ist auch mal ein Strudel. Ich mache dann immer so einen Strudel. Ist immer ganz lustig, da reinzugucken. Aber genau so ist das. Wie so ein Strudel, der einen nach unten zieht. Deswegen, und hier ist das, ich habe bewusst ein bisschen leise gelesen, dieser letzte Satz, des Vers 21. Dennoch will ich mir dies zu Herzen nehmen. Das will ich hoffen, und das lese ich gleich vor. Was? Dieses Dennoch, dieses trotzige Dennoch. Egal was ist, dennoch, eines will ich festhalten. Ganz egal, ob ich jetzt ganz unten bin, ob mein Glaube unten ist, ob die Stadt Jerusalem unten liegt, ob meine Beziehungen kaputt sind, wie auch. Dennoch will ich eines festhalten, sagt er, dennoch. Das muss man festhalten. Und dieses Dennoch, das wünsche ich jedem von uns, dass wir dieses Dennoch behalten. Und diese Verse, die jetzt kommen, lernt sie euch auswendig. Vielleicht kennt ihr sie auch auswendig. Ich lese jetzt zwei Übersetzungen vor. Einmal diese Neues Leben-Übersetzung und einmal dann Luther, weil Luther eigentlich die gängigere ist. Aber weil ich mit Neues Leben angefangen habe, mache ich es mal erstmal Neues Leben. Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Meine Seele spricht, der Herr ist mein Anteil. Auf ihn will ich hoffen. Das gleiche nochmal in Luther. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und seine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Da gibt es übrigens auch so ein Lied von, ne? Hier ist alle Morgen neu und seine Gottes Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Luthersprache ist einfach, ja, ist Luther, ist so eingängig, ist das, ist so kraftvoll. Immer wieder, nicht an allen Stellen, nicht, aber an manchen so prägnanten Stellen, da ist es einfach, für mich ist es. Dennoch ist Gott gütig oder gnädig, je nachdem, das kann man unterschiedlich übersetzen, und barmherzig. Und treu. Wenn das bleibt, wenn diese drei Dinge bleiben, gütig, barmherzig und treu, Gott, dann kann uns all das Unglück, da kann uns der Strudel nicht nach unten reißen. Wenn wir das festhalten, wenn wir diesen Anker da einfach nehmen und sagen, dennoch, ich halte das fest, Gott ist treu, Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig mit mir. Dieses Fundament, das müssen wir behalten. Dieses Wissen, Gott ist immer noch da und er liebt uns und er steht zu uns und er ist einfach gut. Gott ist bei uns. Gott ist gütig oder Gott ist gut, gnädig. Gott rechnet das Versagen nicht zu. Er gibt uns nicht nach dem, was wir verdient haben. Das ist Gnade. Gnade heißt, sich dem anderen immer wieder zuzuwenden. Und genau das tut Gott. Gott wendet sich dir und mir und uns immer wieder zu, egal wo wir stehen. Gott ist gnädig, Gott ist gut, gütig. Gott ist barmherzig, ist voll Erbarmen, die andere Übersetzung. Das heißt so viel wie, er kennt unsere Schwächen, er kennt meine Schwächen, er kennt deine Schwächen. Er kommt auf uns zu, auf dich, auf mich, auf jeden kommt er zu. Barmherzigkeit heißt, den anderen in den Mittelpunkt zu stellen. Und das tut Gott. Und Gott ist treu. Gott ist treu, er hält sein Versprechen. Ja, das tut er. Treue heißt, den anderen bedingungslos in die Mitte zu lieben. Das ist eine Dreiheit. Nicht eine Dreieinigkeit, eine Dreiheit. Und das ist ein Fundament. Und das dennoch, dieses Fundament, Gott ist dennoch gut und gnädig. Er ist barmherzig, voller Erbarmen. Und Gott ist voll Treue. Er ist treu. Das müssen wir festhalten, das dürfen wir, sollten wir festhalten. Nicht, dass ich das gegenüber Gott bin. Nicht, ich bin Gott gegenüber gut. Barmherzig, treu. Oder anderen Menschen gegenüber. Nicht ich. Ich nicht. Gott. Er ist der Fels in dem stürmenden Meer. Es gibt so viele Bilder, die man sagen kann. Er steht fest. Das ist das Fundament. Blicken wir einfach auf Gott. Dennoch, Gott, du bist da. Du liebst mich. Und du stehst bedingungslos zu mir. Egal wie, egal ob jetzt alles kaputt gegangen ist, ob ich krank bin und ob ich meine Beziehungen kaputt habe. Es ist ganz egal. Gott, du stehst bei mir. Daran will ich festhalten. Daran halten wir fest, egal welche Augen der Lebenswürfel gerade nach oben zeigen.